2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Sonntag um 19.10 Uhr, ist genau eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Nach dem Spielausgabe des Millantons nach unserem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Das Ligaspiel des 21. Spieltags der 2. Liga fand am Samstag, den 10.02. um 13 Uhr in Magdeburg statt. Das Spiel gegen den FCM endete 1-0 für Magdeburg. Der einzige Torschütze des Spiels war vor 25.187 ZuschauerInnen Baris-artig in der 72. Minute. Mein Name ist Kasche und bei Twitter und Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mein Gast ist, wie im VDS, Thomas vom Nur der FCM-Podcast. Moin Thomas, schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir über das Spiel zu sprechen und herzlichen Glückwunsch.
Ja, hallo Carsten und ja, Glückwunsch dann an die Mannschaft, weil meine Aktie daran ist relativ gering.
Oh Mann, ja, ihr seid die erste Mannschaft, die uns nach in diesem Jahr eine Niederlage gebracht hat und auch in den letzten 25 Spielen. Ja, was soll ich sagen? Bin froh, dass es nicht der andere Verein aus der Vorstand ist. Andererseits schade, dass so eine Niederlagenserie dann halt, so eine Siegesserie dann halt durch so eine doofe Niederlage zu Ende geht. Aber bevor wir über das Spiel sprechen, wir müssen noch ganz kurz über die Situation im Umfeld des Spiels sprechen. Ich habe mich mit mitgereisten Fans sowie unserer Fanhilfe unterhalten und während die Anreise für das Gros der Auswärtsfans völlig unproblematisch war, gestaltete sich dann die Kontrolle am Einlass als teilweise unverhältnismäßig und, wie soll man sagen, auf keinen Fall deeskalierend. Hattet ihr da schon mal Beschwerden von Gästefans, Thomas?
Ja, ist ja nicht das erste Mal. Also ich glaube, Rostock hat da, also ich sag mal, es ist immer so Spiele, wenn es, ja, wo es offensichtlich auch in Richtung Hochrisiko geht. Ich habe da manchmal den Eindruck, dass die Polizei dann unbedingt auch zeigen will, dass es wirklich Hochrisikospiele sind mit bestimmten Maßnahmen. Das ist, kannst du eigentlich gegen Rostock, gegen Dresden, gegen euch, kannst du da eigentlich drauf warten, dass da irgendwas passiert.
Zumal das aber diesmal von eurem eigenen Ordnerdienst war. Ich glaube, ich verweise da mal auf den Tweet von unserer Fanhilfe. Könnt ihr euch, liebe HörerInnen, dann nochmal selber ein Bild von machen. Nach Abpfiff wurde es dann aber auch nicht besser. Und da muss man die Einsatzleitung der Polizei mal fragen, was das Ganze überhaupt soll, weil für 2750 Gästefans genau 3 Shuttlebusse zur Verfügung stellen, die dann ist auch ein bisschen witzlos. Und diese fuhren dann wie schon bei der Anfahrt jetzt nach Herrenkrug und sollten dann von da aus nach Neustadt fahren. Es fuhren aber nur 2 Shuttlebusse und einer fehlte und der sollte dann direkt nach Neustadt geschuttelt werden. In Neustadt wollten dann die anwesenden Fans auf den Bus warten, so dass sie gemeinsam in den Zug steigen können. Und das sah die Bundespolizei dann aber offenbar ganz anders und hat die Wartenden ohne Not einfach auf unverhältnismäßige Art und Weise in die Züge gezwungen. Und es kam sogar vereinzelt zu Verletzungen. Und wofür, das ging der ganze Spaß? Damit die Leute dann im Zug noch 45 Minuten auf das Eintreffen des letzten Busses warten konnten. Unfassbar, ja, so ein dummes Verhalten. Erstmal herzlichen Dank an die Magdeburger Fans, die sich da auch im Zug solidarisch verhielten und die Verletzten unterstützten. Und liebe HörerInnen, wenn ihr von dem Polizeieinsatz betroffen gewesen seid, meldet euch bitte bei der Braun-Weißen Hilfe. Diese wird voraussichtlich am heutigen Montag noch eine Stellungnahme veröffentlichen. Thomas, kam ja auch passierte gestern noch irgendwas, oder?
Ja, die Fanhilfe von uns hat auch geschrieben, dass ein Resümee wohl fehlt, dass es in Wolmerstedt auch zwischen 80 und 100 FC und 120 FCM-Fans auch erwischt hat, die da festgehalten wurden, darunter wohl auch Minderjährige und Familien. Ja, keine Ahnung, muss man bei der Polizei mal wieder nachfragen, was diese Scheiße wieder soll. Keine Ahnung.
Oh Mann. Wir wissen ja ganz genau, wie die Antwort wieder aussehen wird. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, Mann. Das macht alles keinen Spaß. Es ist einfach wie immer völlig unnötig und ja, Deeskalation bei Fußballfans ist halt echt nicht gegeben. Also unterstützt eure Fanhilfen, egal welchen Verein ihr habt, unterstützt genau. Die und die helfen euch in solchen Fällen. So, jetzt kommen wir mal von den negativen Sachen zur nächsten für mich negativen Sache, zum Spiel vom Samstag. Im Gegensatz zu mir konntest du das Spiel ja im Stadion verfolgen. Ich fand ja unsere Tillerpfeifen auch ganz laut am TV-Bildschirm schon zu hören. Aber wie war das denn so von eurer Seite aus? Ihr standet ja anscheinend direkt gegenüber.
Ja, das war schon gut zu hören. Also ich hab's, bei mir gab es auch nicht wenige im direkten Umfeld, die gesagt haben, die sollen, das ist halt, nervt halt ganz schön, und ich denke, das war auch Sinn und Zweck der Sache. Und von daher, ja, also ich persönlich muss sagen, ich finde das sowas in der Art auch sinnvoller, als irgendwelche Tennisbälle zu schmeißen. Beziehungsweise dann auch, ich würde mir dann wünschen, dass man dann vielleicht auch noch einen Schritt konsequenter ist, um es wirklich auch zu untermauern. Das tut man derzeit nicht. Bei uns gibt es da derzeit gar keine Position, denke, würde ich sagen, beziehungsweise die Position, dass man eben weiter unterstützt, weil wir haben ja mit Nein gestimmt. Beziehungsweise unser Verein, nachdem wir auf der MV dann auch dafür gestimmt haben, dass eben Nein gestimmt werden soll. Und von daher gibt es da, denke ich mal, bei uns auch weniger Grund, sich daran zu beteiligen, was ich persönlich auch sehr, sehr begrüße.
Okay. Dann kommen wir mal zum Spiel. Bei uns keine Wechsel in der Startaufstellung, bedeutet halt auch, Kemmlein spielt von Anfang an, Connor Metcalf war zwar im Kader und Jackson Irvine nicht. Ihr hattet schon einige Veränderungen, Thomas. Erzähl mal kurz, wen hat Christian Titz gebracht?
Ja, Lukas Schuler lief von Anfang an auf der Mittelstürmerposition, ja, zumindest für 45 Minuten. Dann. Dann Hugonet musste er raus, dafür hat dann Gnaker gespielt. Belbel ist zurückgekehrt. Hinten links, ja, genau, das waren, glaube ich, die drei, die, wo es Veränderungen gab. Condé ist rausgerutscht. Ja, genau.
Dass Schuler von Anfang an gespielt hat, war ja so ein bisschen, war ja auch nicht sofort so abzusehen. Du hattest es ja schon gesagt. Was wollte Christian Titz damit bezwecken, dass er ihn von Anfang an aufgestellt hat?
Ich vermute mal ganz stark, dass er dahinter steckte, weil Lukas Schuler eben ein Stürmertyp ist, der diese Tiefenläufe sucht. Dass er da eben, das hat ja auch ein, zwei Mal relativ gut funktioniert. Einmal gab es auch einen Abschluss dann, der dann übers Tor ging. Das ist die Vermutung, die dahinter steckt, meiner Meinung nach, dass er eben da versuchen wollte, mit tiefen Bällen hinter eure Kette dann eben mit Lukas Schuler dann diese Räume zu bespielen. Ja. Weil Lukas Heiners ist ja doch ein anderer Stürmertyp und ich denke mal, da kommen wir im Laufe jetzt gleich noch drauf. Das hat man ja auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen.
Das stimmt. Ihr habt euch insgesamt also sehr mannorientiert aufgestellt. Wie verschieden sich diese beide Mannschaften in dem System auf dem Feld verhalten haben, findet ihr dann wie immer bei Tim im Artikel. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Eigentlich haben wir auf diese Mannorientierung, die ihr da gefahren habt, haben wir eigentlich gegen Fortuna schon immer ziemlich gut ausgesehen und hatten auch echt gute Antworten drauf. Bestes Beispiel war gleich am Anfang, wo wir den Angriff mit diesem Diagonalball von Metz auf Saad, der in der Mitte auf Eggestein spielte und gleich nach 5 Minuten und der völlig freistehend so viel Freiheit irgendwie überrascht war und deshalb vergeben hat, glaube ich. Das war meines Erachtens aber auch so ungefähr so die eine der wenigen nennenswerten Offensivaktionen von unserer Seite in der ersten Halbzeit. Ihr kamt dann so nach der 16. Minute ungefähr, kamt ihr immer besser ins Spiel. Besser gesagt, so irgendwie beide Teams haben sich irgendwie so egalisiert in der ersten Halbzeit, weil das so, da passiert, das war so, es passiert einfach nicht viel, hatte ich das Gefühl.
Fand ich auch.
Bis auf den Pass, den du eben angesprochen hast, von Artig auf Schuler, der so den so ein schicker Außenrisspass, den er da so eingesetzt hat, aber so richtig was passiert hat.
Na, Bocon hatte, noch eine, Möglichkeit, Bockhorn hatte noch eine Möglichkeit nach einem Fehlpass von euch.
Ja, genau.
Seite, also auf eurer linken Abwehrseite. Ja. Da kam Bockhorn dann zum Abschluss aus relativ
spitzen. Aber das war schwach. Oh, das war aber auch schwach gemacht. Hat auch ja, hätte anders machen können. Auch in der Mitte spielen, mit in die Mitte spielen können. Da waren, glaube ich, zwei von euch mitgelaufen. Artig stand, ja, glaube ich, auch noch im Back hinten drin. So hätte er ja noch besser ausspielen können. Aber ja, egal.
Ja. Wenn er hinten einschlägt, dann war es richtig. So ist es. Das ist
so sehr schade.
Also von daher, ja, ja, aber das ist, ich fand auch, dass ich fand auch, also es war zumindest mal, ich weiß nicht, wie du das vom TV gesehen hast, ich fand aus der Stadionperspektive, war viel, viel Leerlauf drin. Also viele Phasen, wo relativ, mit relativ wenig Tempo, es war auf beiden Seiten sehr, ja, sehr statisch auch. Also kaum mal wirklich überraschende Situationen oder ich fand aber, dass das tat unserem Spiel ganz gut, muss ich sagen. Ich fand auch, dass ihr, ich will nicht sagen Probleme hattet, aber dass ihr auf jeden Fall, das war ein anderes Auftreten als im Hinspiel. Also da hatte ich das Ganze anders in Erinnerung. Und da muss man schon sagen, ich glaube, da hat Christian Tietz auch taktisch ein bisschen auch auf euch reagiert, weil ich fand schon, dass, also mir ist es auch aufgefallen, diese Spieleröffnung bei euch, das fand ich schon ganz spannend, dass ihr da teilweise mit vier Spielern vorne auf einer Reihe standet und dann das Zentrum halt komplett geöffnet habt und dann mit einem einfachen flachen Ball in die Mitte ins Zentrum dann eben dieses Zentrum bespielt hat und dann versucht hat, dort nach außen abzulegen oder klatschen zu lassen. Das fand ich schon recht interessant. Aber ich muss sagen, da hat Christian Tietz gut drauf reagiert, eben mit dieser sehr mannorientierten Verteidigung. Und da ist relativ wenig passiert. Ja. Und ich glaube, das war nachher auch der Schlüssel, dass wir dann am Ende dieses Spiel auch gewonnen haben. Weil ich finde schon, dass wir auch körperlich gut dagegen gehalten haben. Und euch da wirklich kaum auch Möglichkeiten gegeben haben, um da euer Spiel aufzuziehen.
Ja, das fand ich auch, da werden da, glaube ich, da kommen, glaube ich, mehrere Komponenten zusammen. Das einerseits natürlich die von dir angesprochene Mannorientierung, also und auch die Körperlichkeit, die dann wiederum, ihr habt diesen Schiedsrichter sehr schnell angenommen, ne? Max Burda hat sehr viel laufen lassen. Er hat eine Linie gefahren irgendwie, aber die war sehr, sehr offen und wir konnten damit überhaupt nichts anfangen. Dann war eine andere Komponente der Platz, der so ein präzises Passspiel teilweise überhaupt nicht mehr möglich macht. Also es fing schon nach, glaube ich, irgendwie 15, 16 Minuten, das hast du schon gesehen, wenn die Leute da einmal gerutscht sind, was da für Furchen auf dem Platz lagen, das war ja furchtbar. Aber darauf darf man es ja nicht schieben, eigentlich. Darf man ja nie schieben. Und dass ihr Marcel Hartl quasi komplett aus dem Spiel genommen habt. Das war auch, glaube ich, so ein Schlüssel, der.
Da hat Herbert Bockhorn hinten rechts ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ja. Das stimmt.
Ja, der hat sich auch immer wieder in die Offensive einschalten können. Ne? Das war ja auch die Situation, die du eben beschrieben hast, mit der Chance, die er dann auf rechts sich erarbeitet hat, die er dann nicht richtig gut zu Ende gespielt hat, meines Erachtens. Aber das war schon, du hast halt gemerkt, so, da fehlen Anspielstationen und da fehlen einfach auch Ideen. Und wir müssen noch dazu sagen, ein weiterer Faktor, dass leider Elias Hart einen furchtbar schlechten Tag einfach erwischt hat. Ne, so, Fordoyan war schon sehr auffällig auf der rechten Seite, der sich immer wieder durchgesetzt hat und immer wieder versucht hat, in die Mitte zu ziehen. Das hat halt Elias Hart nicht wirklich geschafft, irgendwie in der ersten Halbzeit. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Melantonen VDS NDS Team bei ihrem Podcast. Dieses Mal stelle ich was ganz Neues von Kehrwieder vor, das Portland Cold IPA. Das Portland Cold IPA wurde benannt nach der US-Stadt an der Westküste der USA, in der das erste Cold IPA gebraut wurde. Kalt fermentiert fließt das fruchtige Cold IPA schlanker, aber dafür genauso hopfig wie ein klassisches IPA ins Glas. Ich sag mal, gönnt euch. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Portland Cold IPA findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende.
Ja, was mich da ein bisschen verwundert hat, war, dass ihr aber auch immer wieder versucht habt, das so weiterzuspielen. Also, dass ihr immer wieder gerade über die linke Abwehrseite, der Elias Saad ist ja Rechtsfuß und immer wieder in die Mitte gezogen. Es hat halt nie funktioniert, weil der Herr Bockhorn das wirklich überragend verteidigt hat. Es hat mich gewundert, dass da gar nichts geändert wurde. Und auch in der zweiten Halbzeit, dass da keine Änderung kam. In eurem Spiel
ist
mich
ein
bisschen überrascht. Aber gut,
das war glaube ich auch für uns. So. Ja. Ich glaube, das ist immer so, dass. Ja.
Erzähl.
Ich glaube, das ist halt unser Spielstil, ist halt mit diesem Inverted Winger zu spielen, ja. Also mit dem Außen, der in die Mitte zieht und versucht dort einen Abschluss zu suchen oder oder immer wieder zum Abschluss zu kommen und auch weiterzuspielen zu können. Und ich glaube, Hürzeler überlässt den Spielern sehr, sehr viel Freiheiten auf dem Platz, ja. Und gibt denen vor, wie sie diese Spielsituation lösen sollen. Und er hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er nicht zufrieden war mit den Lösungen, die Mannschaft entwickelt hat. Und er lässt die Mannschaft da ja sehr, sehr an der langen Leine. Lass uns mal kurz festhalten. Erste Halbzeit, völlig verdientes, unentschieden. Wir hatten eine große Chance. Ihr hattet zwei halbe große Chancen und schwamm ja, drüber über die erste Halbzeit.
Kuri kam dann nochmal zum Abschluss, wo er den dann ein bisschen weit übers Tor schießt. War auch nochmal, hatte sich Barisch auch gut durchgesetzt.
Da war aber auch noch einmal Afolian mit einem Kopfball, aber das war halt auch so alles nicht wirklich zwingend, sag ich mal so. Das ich meine, wenn wir das als Chance nehmen, dann wo fangen wir an zu zählen, weißt du? Aber trotzdem war es halt irgendwie so ein typisches 0-0-Spiel. Ich habe gedacht, so nach dem Links, so keine Mannschaft hat ihr irgendwie in keinster Weise drei Punkte verdient. Weil die haben sich egalisiert und es war für mich okay. Wenn wir kurz von Bockhorn mal absehen, der wirklich ein Bombenspiel gemacht hat auf der rechten Seite, wer hat dich denn in der ersten Halbzeit von deiner Mannschaft noch überzeugt?
Ja, beide zentralen Mittelfeldspieler, sowohl Ugoné als auch Knacker, fand ich vor allem gegen den Ball defensiv richtig gut. Was die an Löchern da gestopft haben und immer wieder auch verhindert haben, dass ihr dann durchs Zentrum spielen konntet, war schon à la Bonheur. Also da muss ich schon sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die beiden, was die da zentral auch läuferisch gemacht haben vor allem. Das war schon stark.
Und gab es jemanden, mit dem du in der ersten Halbzeit nicht so zufrieden warst, der so leistungsmäßig abfiel?
Ja, der wurde dann auch in der Halbzeit rausgenommen. Also ich fand, Lukas Schuler war, bis auf die Szene, die er da hatte, wo Artig ihn dann gut freispielt. Ja, also ich bin immer wieder überrascht, dass ein Spieler mit dieser Körpergröße sich dann teilweise defensiv von den defensiven Gegenspielern teilweise so rumschubsen lässt. Bin ich immer wieder überrascht drüber. Dass er da nicht einfach steht und sagt, los Freundchen, prall mal hier schön ab. Also deswegen fand ich die Auswechslung auch absolut folgerichtig. Und ich finde, man hat dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, das war mit Lukas Tainos vorne ein ganz anderes Spiel.
Ja, genau. Kommen wir mal zur zweiten Halbzeit. Ich hatte mir eigentlich jetzt die Frage aufgenommen, warum wurde Schule ausgewechselt? Das haben wir jetzt eben beantwortet. ich hatte das Gefühl, so in den ersten 10 Minuten kamen wir wieder ein bisschen besser auf den Platz, hatten wieder so ein bisschen mehr Kontrolle. Saad hatte sich mal wieder ein bisschen durchgesetzt. Hartl mit dem Kopfball irgendwie, wo er nicht genug Druck hinterbringt. Aber wir kamen auf den Platz auch immer besser zurecht. Und so ab der, ich weiß nicht, so 57. Minute ungefähr, wo Castaños das erste Mal in die Spitze geschickt wird, so, wo man gemerkt hat, okay, jetzt zieht er langsam an. Und Castaños war halt immer wieder ein Unruheherd vorne, Schuler nicht war.
Genau, ganz andere Körpersprache in den Zweikämpfen, hat sich da wesentlich besser präsentiert. auch den Torhüter immer gut angelaufen, was ja auch spannend war. Das haben wir, den haben wir in der ersten Halbzeit auch gut in Ruhe gelassen, in der zweiten Halbzeit wurde das ja, auch mehr. Genau. Immer wieder auch besser angelaufen und was, also was der da in Metern gemacht hat da vorne und eben wie der sich auch in die Zweikämpfe reingehauen hat und dann auch technisch dann auch, finde ich, zwei, drei absolute Leckerbissen dabei hatte. Also einmal, wo er dann einen Ball bekommt, den er dann über den Gegenspieler so drüber chippt mit dem Rücken zum Gegenspieler und dann, also das war, also ich dachte, meine Herren, was ist denn hier los? Also das war schon, also ich fand, er war dann für mich auch, wenn er nur eine Halbzeit spielte, für mich war er Mann des Spiels dann. Er hat wirklich da vorne echt an den Ketten gezerrt und hat euch da gut beschäftigt. Wie gesagt, den Torhüter gut angelaufen, immer wieder. Also er war dann echt ein richtiger Unruheherd. Hat er mit seiner Art auch, mit dieser Präsenz, mit dem Rücken zum Tor, mit seiner Körperlichkeit eben auch viel bewegt davon. Und auch dann, ich glaube, auch ja, eure Abwehr auch ein bisschen anders gefordert dann in dem Moment.
Ja, das hat er auf jeden Fall. Wobei wir dann halt auch noch irgendwie so in der 63. Minute ja auch durch den eingewechselten Metcalf auch zu einer großen Chance kamen. Aber leider auch nicht reingemacht. So, genau. Naja, und dann kommen wir mal einfach, wenn wir jetzt weiterspielen, so ein bisschen zur 72. Minute. Was soll ich sagen? Es gab mal eine Podcast-Folge, eine Monatsfolge, wo der Andi Koop, unser Torwarttrainer, zu Gast war. Und der sagte eigentlich, dass unsere Torhüter, die spielen immer flach raus. Genau wie Reimann immer eigentlich meistens mal flach raus spielen soll. Und dass die das eigentlich auch können. Und ich finde es halt schade, dass es in dem Fall dieser Fehler von Vasil war, den Pass zu kurz zu spielen. Andererseits brauchst du ihn halt auch nicht in der Situation so in Bedrängnis bringen. Ja, also, ich weiß nicht. Das ist so eine Fehlerkette.
Ich finde halt auch, ja, klar, einerseits ja, andererseits denke ich aber auch, muss man eben auch sagen, war das natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir da eben auch gut angelaufen sind. Also ich kann mich erinnern, dass wir da mit drei Spielern angelaufen sind und dann eben diesen Fehler ein Stück weit auch erzwingen. Also das war schon, das ganze Anlaufverhalten in der Situation war schon sehr, sehr gut. Klar, das ist ja natürlich dann eben den Pass so unglücklich gespielt. Aber wir kennen das. Wir haben in der Abwehr auch, gerade in der Hinrunde, in der Phase, wo es bei uns gar nicht lief, haben wir solche Dinger regelmäßig gespielt. Und von daher war es mal schön, dass es diesmal der Gegner macht und wir das tatsächlich auch bestrafen konnten dann in der Szene. Also ich glaube, also das war ein typisches 0-0-Spiel. Also wenn es die Szene nicht gibt, geht das Spiel 0-0 aus. Beide Mannschaften müssen sich nicht viel vorwerfen. So gehen wir dann als ein bisschen glücklich, aber auf keinen Fall unverdient, dann auch als Sieger vom Platz. Und ja, aber diese Szene ist natürlich, und da bin ich auch weit weg davon, da den Torwart dann dem Torwart jetzt da allein den Vorwurf zu machen. Das war halt einfach eine scheiß Situation für ihn in dem Moment. Wir haben das genutzt. Ja, 1-0. Schön, Großteil des Schalens hat sich gefreut. Also von daher. Ja.
Genau. Das kleine gallische Dorf bei euch im Stadion hat sich nicht gefreut. An sich haben wir dann versucht, nochmal Druck zu machen, aber so richtig zwingend waren wir dann auch. Das lag irgendwie nicht in der Luft, dass wir da was machen konnten. Wir hätten auch echt noch eine Stunde weiterspielen können und da merkst du halt einfach, ich von meiner Seite aus, wenn wir so, du springst solche Spieler wie Albers und Morides und es tut mir wirklich leid für die beiden, aber die sind halt nicht qualitativ, nicht in keinster Weise so weit wie ein Eggestein, alleine was die Technik betrifft. Und das müssen sie auch nicht, weil sie andere Qualitäten haben, aber ich finde irgendwie, dass von der Bank dann halt zu wenig kommt bei uns. So, dass man da nicht reagieren kann. So. Das ändert sich jetzt sicherlich bald, sobald Irvine wieder fit ist, sobald Zoller irgendwann mal fit sein sollte, sobald Alstrad mitspielen darf. Ich glaube, dann haben wir auch Potenzial von der Bank, die das dann halt auch versucht, da Druck zu machen. Oh, naja, was soll man sagen? Unentschieden Spiel, welches ihr dann nicht unverdient gewonnen habt. So.
Ja. Jo, definitiv. Also ich denke, man muss sich da am Ende auch nicht vorwerfen lassen, dass man das Spiel gewinnt. Für uns sind das natürlich schon irgendwo, ja, ich würde schon sagen, 3 Bonuspunkte, weil die waren jetzt nicht unbedingt eingeplant. Andererseits, wenn man dann sieht, wie unten die Situation dann jetzt ist, war es ganz gut, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ja, könnten uns halt ein bisschen absetzen. Ja. Was ich allerdings mal, weiß ich nicht, das hast du im Fernsehen sicherlich nicht mehr mitbekommen, würde mich mal interessieren, vielleicht kann man das nochmal irgendwie auflösen oder so. Spiel war vorbei, unsere Mannschaft machte sich auf die Stadionrunde. Fand ich dann schon ein bisschen schräg oder ja eigentlich auch komplett unnötig, dass dann so 5 oder 6 Spieler von euch, die nicht gespielt haben, dann so nochmal so Sprints über den Platz machten und dann so in unsere Mannschaft reinliefen, als die dann vor die Nordkurve kamen. Weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Gab da jetzt zwischen den Mannschaften auch keinen Beef oder so, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich finde sowas unnötig. Also es einfach muss nicht sein, dann laufe ich halt einfach ein Stück weiter links oder ein Stück weiter rechts, laufe ich an denen vorbei, aber laufe dann nicht mit 3, 4 Spielern mitten durch. Weiß ich nicht, fand ich ein bisschen unnötig.
Habe ich nicht mitbekommen. Szene. Tut mir leid.
Nee, alles gut. Kannst ja, das war ja auch schon, wird schon so 5 bis 10 Minuten nach dem Spiel.
Sag mal, ihr spielt jetzt nächste Woche gegen Hertha. Die haben heute gegen Greuther Fürth, in Greuther Fürth 2-1 gewonnen. Was nimmst du mit aus dem Spiel, was für das Spiel nächste Woche?
Oh, grundsätzlich viel Positives. Also, ich sag mal, wir haben es geschafft, eine Mannschaft wie euch großteils vom Tor wegzuhalten. Dass ihr auch immer mal zu Abschlüssen kommt, wie eben da auch gerade zu Beginn durch den Jojo Eggestein, das lässt sich nicht verhindern. Aber insgesamt muss ich sagen, war das eine sehr, sehr ordentliche Leistung, gerade defensiv, was die Stabilität angeht, was das Zweikampfverhalten angeht, was auch diese Griffigkeit am Gegenspieler. Also man war immer sofort dran, man hat dem Gegenspieler kaum mal Platz gegeben. Also es war ja dann gerade in diesen Situationen im Mittelfeld, war es ja so, dass unsere Spieler wirklich immer dran waren am Rücken und dann nicht dieser Meter Platz war, dass eure Spieler aufdrehen konnten etc. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn man diese Stabilität und auch diese Herangehensweise jetzt in die nächsten Spiele mitnimmt, dann mache ich mir, wenn man das beibehält, keine Sorgen, was das Thema Klassenerhalt angeht. Und das sind so Sachen, die ich da mitnehme. Also gerade diese taktische, auch diese Disziplin defensiv, dann eben auch die Position dann auch zu halten und da eben wirklich auch immer dran zu sein an den Gegenspielern. Also das ist so das, was ich dann jetzt gegen Hertha mitnehme, weil ich glaube, das wird gegen eine Mannschaft wie Hertha auch sehr, sehr wichtig sein.
Das glaube ich auch. Ihr spielt Freitagabend, ne? Glaube ich.
Ist das genau, Freitagabend, 18, ja.
Wir spielen dann wieder am Sonntag, Sonntagmittag 1:30 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Hierzu kommt das VDS dann von Yannick. Und wir, liebe HörerInnen, hören uns dann gegen Schalke wieder. Ich wünsche euch allen trotz der ersten Niederlage der Saison ich wünsche euch einen entspannten Start in die Woche. Und bei dir, Thomas, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Tschüss.
Ich danke für die Einladung. Schönen Tag noch. Tschüss.